Ich freue mich heute Morgen mit euch hier zu sein, mit euch zur Familie zu gehören, zur Familie Gottes und diese Verbundenheit zu spüren, mit euch zusammen Gott anzubeten. Und ich habe den Lukas mitgebracht. Lukas ist seit gut einem Monat in Bielefeld, macht die pastorale Ausbildung, hat die Berufung und die Vision zum pastoralen Dienst, vielleicht auch zur Gemeindegründung. Und ich habe ihn einfach mal mitgenommen, damit er unsere Gemeindefamilie auch hier in Paderborn kennenlernt. Lukas hat übrigens auch organisiert, dass die School of Worship letzten Sonntag eben hier und in Reda-Wiedenbrück und in Bielefeld war. Das ist die Bibelschulklasse, in der er auch gewesen ist und von wo aus er dann zu uns gekommen ist. Lukas, magst du vielleicht selber was noch mitteilen, was auf deinem Herzen ist, was du vielleicht mit Gott erlebt hast?
Also ich muss sagen, dass dieser Vers, den ich ja gerade bekommen habe, dass der mich ziemlich angesprochen hat. Ich lese einfach mal vor, was da steht. Das ist aus Hiob 42, Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Und ich bin ein ziemlicher Visionär. Ich weiß auch, das hat Gott in mich reingelegt. Ich stehe eigentlich sehr oft auf, habe irgendwie eine gute Idee, wo ich denke, oh ja, da könnte man für Gott so viel tun und da könnte man was aufbauen und da fehlt noch was irgendwie so im christlichen Bereich. Und ich glaube, nicht alles von den Gedanken, die ich habe, wird sich wirklich so ereignen oder wird so passieren, aber ich glaube, dass schon viele Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich das irgendwann mal tun werde. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch erst in 20 Jahren. Und manche von diesen Dingen erscheinen aber so utopisch für mich und so groß und so unmöglich. Und ich habe mir früher oft die Frage gestellt, was ich eigentlich für Gedanken gehabt, ja, so große Gedanken, dass eigentlich niemals passieren wird, weil rein menschlich gesehen ist das, ja, kann das einfach nicht sein. Bis mir Gott so hineingeführt hat in einen Prozess, wo eben gerade solche Verse, also diesen hatte ich jetzt noch nicht, mich angesprochen haben, wo es heißt, dass für Gott alle Dinge möglich sind, und er eben auch mit kleinen Leuten oder mit unbekannten Leuten auch sehr große Dinge tun kann. Und ich finde das sehr erstaunlich, wenn wir einfach in die Bibel reinschauen, welche Leute Gott berufen hat und mit welchen Leuten er wirklich große Dinge getan hat. Ich meine, Abraham war ein einfacher Mann und was aus Abraham passiert ist, finde ich, ist gigantisch. Seine Söhne, die Stämme von Israel, letztendlich sind wir auch dort in den Stammvater Abraham mit reingenommen. Wir lesen von einem David, der ein einfacher Hirte war und dann einer der größten Könige dieser Welt und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir lesen von einem Petrus, der ein einfacher Fischer war und aber so viel für die Gemeinde getan hat und im Namen Jesu so große Dinge bewegt hat. Und das ermutigt mich jedes Mal, wenn ich solche Verse lese. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Weil mit unserem Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Und auch wenn es so unlogisch erscheint und aus menschlicher Sicht eigentlich gar nicht möglich, mit Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Und das ermutigt mich immer und das ist das, was ich auch euch mitgeben will. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Und mit ihm können wir große Dinge tun, auch wenn sie unmöglich erscheinen. Amen.
Amen. Das ist schon eine wichtige Botschaft, die wir heute schon mal mitnehmen können. Gibt es Bereiche in deinem Leben, die dir unmöglich erscheinen und wo du so sehr Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen, Gottes Möglichkeiten brauchst? Halt es Gott gerade jetzt hin, ich möchte dafür beten. Vater Gott, ich bete, dass du in unsere Unmöglichkeiten, in unsere Begrenztheit mit deinen Möglichkeiten hineinkommst. jeder hat so seine Bereiche, wo er vielleicht schon viel gekämpft hat, schon viel versucht hat und doch immer wieder gescheitert ist oder hingefallen ist. Bete, dass du mit Durchbruch kommst, mit Sieg kommst, mit Heilung und Befreiung kommst, mit Versorgung kommst, mit Kraft aus der Höhe kommst. Und da, wo manche vielleicht auch lange schon gebetet und geglaubt haben und vielleicht schon kurz davor sind, auch aufzugeben, bete, dass du neu den Glauben anfachst, dass du größer bist und dass deine Möglichkeiten unsere Vorstellungen bei weitem übersteigen. Du vermagst viel mehr zu tun, als wir erbitten oder auch nur zu erträumen wagen. Ich bete, dass du neu den Glauben stärkst und Erfahrungen schenkst, dass sich gelohnt hat, dir zu vertrauen. Dass du in unsere Begrenztheit und unsere Unmöglichkeiten, in unsere Hilflosigkeit mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, mit deiner Erlösung gekommen bist. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht ist das auch schon das Wichtigste, was Gott uns sagen möchte heute. Wisst ihr, wir kommen oft so mit Erwartungen, mit Vorstellungen, was passieren muss. Und sind oft auch zu schnell enttäuscht. Wir lassen uns entmutigen und sind enttäuscht, weil diesen Sonntag nicht so viele Leute da sind wie letzten Sonntag. Oder, naja, weil vielleicht das Programm nicht so professionell war. Oder sonst irgendetwas. Gott möchte, dass wir ihn und seine Gegenwart einfach lieben und genießen und einfach als Familie so zusammenkommen. Ich unterstütze diesen geistlichen Impuls, den Alexi empfunden hat, einfach mal die Familie Equator in die Mitte zu nehmen und sie zu segnen. Und das ist ein Bild für Familie Gottes, zu der wir auch alle gehören. Die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat heute, heißt: Liebe, Annahme und Vergebung. Ausgehend von der Jahreslosung glaube ich, dass Gott uns ja wirklich in diesen Geist von Familie hineinführen möchte, dass wir neu Familie, geistliche Familie wertschätzen, lieben und als Familie leben. Die Jahreslosung ist ja aus Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Gott gibt uns das so als eine Aufgabe. Darauf achtet. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Es ist Anbetung Gottes geschehen, als Jesus uns angenommen hat, so wie wir sind. Wenn wir einander annehmen in Jesu Namen, mit seiner Liebe, dann ist das Anbetung vor Gott. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. In dem Gemeindebrief habe ich ja auch einen Artikel darüber geschrieben. Ich möchte das kurz nochmal vorlesen. Hier erinnert Paulus uns, die Gläubigen, ja damals wie auch heute, dass Christus bedingungslos Ja zu uns gesagt hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Er hat bedingungslos Ja zu uns gesagt. Über deinem Leben steht ein großes Ja von Gott. Amen. Wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, ehrt es Gott. Liebevolle Annahme untereinander ist also gelebte Anbetung. Ja, es ist sogar ein Lackmustest der Echtheit unserer Beziehung zu Gott, sagt uns Johannes der Jünger, der nah am Herzen Jesu war. Das kann man in der Bibel nachlesen. Johannes macht uns so deutlich, dass wir uns selber prüfen können, wie unsere Beziehung zu Gott ist, wie echt unsere Liebe zu Gott ist, wenn wir einfach mal schauen, wie unsere Liebe zueinander ist. So praktisch können wir das prüfen. Wir sind in der Gemeinde alle sehr verschieden. Jeder hat seine persönliche Geschichte und Kultur mitgebracht. Und jeder hat seine Macken. Einander in Liebe anzunehmen ist also eine Herausforderung und eine große Chance zugleich. Wir können es nicht aus uns selbst heraus und brauchen Gott dazu. Das ist die Chance, dass wir erkennen, wir brauchen Gott dazu. Gott ist Liebe. Wer nah bei Gott ist, wird auch erfüllt von seiner Liebe, nah bei den Geschwistern sein. Und Mauern von Befremdung, Sprachbarrieren und andere Vorbehalte überwinden. Lasst uns auch die Vielfalt unserer internationalen Gemeinde als Segen und Reichtum schätzen, sodass jede und jeder sich angenommen und sicher fühlen kann. Da, wo wir uns sicher fühlen in der Annahme bei Gott und untereinander, entsteht ein Raum für Gnade. Wir werden aufrichtig und öffnen uns vor Gott und voreinander. Wir bringen unsere Verfehlungen und Nöte ans Licht, erfahren Vergebung und werden geheilt und geheiligt. Nach so einem Ort der Heilung sehnt sich die ganze Welt. Lasst uns so ein Ort sein. Das ist so aus meinem Herzen und ich glaube, dass es aus dem Herzen Gottes kommt. Ich war gerade in Kasachstan und bin gerade eine Woche wieder zurück. Und ich möchte ein Erlebnis mitteilen. Ich war dort zusammen mit der Beth Baroni, die ja, uns als Gemeinde auch sehr stark geprägt hat, sehr stark die Botschaft von Einheit in unsere Mitte gelegt hat. Und es war eine Konferenz und dann eine intensive dreitägige Zeit mit Pastoren unserer Foursquare-Bewegung in Kasachstan. Und dann waren wir an einem Tag mit dem Leitungsteam der Bewegung dort, also abends essen. Und eigentlich wollten wir so ein paar Dinge besprechen, Vision, Ausrichtung, Ziele für das Jahr. Wie wollen wir die Pastorenfortbildung gestalten? Und als wir da zusammen saßen, habe ich der Beth eine Frage gestellt. Gibt es etwas, was du von Gott für uns empfindest, was Gott so in unsere Mitte legen möchte, was Gott wichtig ist, weil sie die Situation im Einzelnen gar nicht so kennt und von daher einfach freier Gottes Stimme hören kann und weitergeben kann. Und dann ist unser Treffen so ganz anders gelaufen, als es eigentlich geplant und gedacht war. Sie hat angefangen von der Einheit zu sprechen, die Gott schenken möchte zwischen den Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen. Kasachstan ist ein multinationales, multikulturelles Land. Und allein in Almaty haben wir 3 Gemeinden, also noch mehr, wir haben 5 Gemeinden dort, aber 3 Gemeinden, also 3 verschiedene Sprachen. Es gibt die russische Gemeinde, es gibt die kasachische Gemeinde, es gibt die uigurische Gemeinde. Und dazwischen gibt es einfach auch Barrieren, Mauern. Die Uiguren fühlen sich immer wieder an die Seite gedrängt, weil sie ein Volk ohne Land sind. Sie wohnen zwischen China und Kasachstan und sind einfach auch sehr empfindlich. So, ne? Die Kasachen, es ist ihr Land, aber sie fühlen sich von den Russen einfach unterlegen, ne? Weil die Russen schon die Stärkeren sind, die Klügeren sind und vieles da auch managen, tun und machen, aber eigentlich ist es ihr Land und sie wurden viele Jahre, mindestens 70 Jahre unter dem kommunistischen Regime unterdrückt und müssen als Volk neu aufstehen, aber eben nicht in einer Art und Weise, dass es nationalistisch wird, sondern, ja, versteht ihr? Da gibt es Spannungen. Und sie haben gerade angefangen, diese 3 Sprachen zusammenzubringen, diese 3 Kulturen zusammenzubringen und gemeinsame Anbetungsabende zu machen in diesen verschiedenen Sprachen. Und Gott hat da so unwahrscheinlich stark gewirkt und so besser Impulse gegeben, wie das kultiviert werden kann. Und dann hat sie darüber gesprochen, dass entlang der Seidenstraße das Evangelium getragen werden soll zu den Nationen. Und darüber, wie in Almaty ein Trainingszentrum entstehen kann. Und dass wir eine Berufung haben, die über das Land Kasachstan und die 17 Millionen Einwohner, die dort sind, hinausgeht, nämlich eine Berufung für Zentralasien. Und dann fing sie an, so über Thomas zu reden und zu sagen, Thomas, du musst dir ein Team sammeln, mit denen du diesen Auftrag leben willst und dieses Trainingszentrum aufbauen und so weiter. Und dieses Leitungsteam war plötzlich ein bisschen irritiert, weil ich bin der nationale Leiter von Foursquare in Kasachstan und ich habe ihnen noch nicht erzählt, dass ich Thomas als den zukünftigen nationalen Leiter sehe, den ich gerade dabei bin zuzurüsten. Ich habe es noch nicht mal Thomas erzählt, aber ich habe es Beth erzählt und sie wusste nicht, dass das noch nicht besprochen ist in unserer Mitte und plötzlich war da so eine Spannung. Was heißt das? Warum Thomas? Warum sprichst du jetzt Thomas an? Und dann sagte einer aus dieser Gruppe, ja, ist doch alles klar. Was ich hier raushöre, ist nicht nur ein Trainingszentrum für Pastoren, um das Evangelium entlang der Seidenstraße zu den Nationen zu bringen, sondern sie spricht hier davon, dass Thomas unser zukünftiger Leiter sein soll. Und dann war ich da. Also wir sind immer noch bei dem Thema, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So, in diesem Kontext müsst ihr die Geschichte jetzt verstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt was erklären. Beth hat das jetzt so ausgeplaudert, weil sie nicht gewusst hat, dass wir noch nicht darüber im Gespräch sind. Aber ich sehe das tatsächlich so, dass Thomas, der zukünftige nationale Leiter, sein wird, wenn Gott das alles so bestätigt und so weiter. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, aber ich sehe die Hand Gottes auf seinem Leben und eine ganz besondere Berufung. Er ist ein Mensch der Einheit. Er ist ein Mensch der Anbetung und er ist ein Mensch, auf dem die Salbung Gottes einfach ruht. Er ist der David in eurer Mitte. Er ist tatsächlich auch der Jüngere von allen. Die anderen sind schon länger im Glauben als er. Und so weiter. Es gibt viele Gründe dafür zu sagen, warum Thomas? Und dann gab es so ein paar Bemerkungen und so Sticheleien auch so, ne? So ein bisschen humorig verpackt. Aber du spürst, oh, da sind Spannungen, ne? Und einer hat dann gesagt, zu dem anderen, der so seine Kritik angebracht hat, jeder Kritiker hat seine eigene Politik. Was ist deine Politik? Pack aus! So, ne? Und so ungefähr. Und ne, so, ihr müsst euch vorstellen, da ist eine Spannung entstanden. Und dann sind wir so auseinandergegangen. Und am nächsten, übernächsten Tag hatten wir dann wieder unser Treffen. Und da hat dieser Pastor, der so, etwas, wie soll ich sagen, verletzt, aber auch so ein bisschen sarkastisch reagiert hat, der sehr diszipliniert ist, der so ein Captain ist und so ein richtiger Leitertyp eigentlich. Und er hat dann gesagt, Brüder, ich muss offen und ehrlich werden. Ich will jetzt wirklich mal auspacken. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal mit Tränen in den Augen gesehen, wo er erzählt hat, was mit ihm passiert ist an diesem Abend. Er ist nach Hause und hat dann gleich seiner Frau gesagt, frag nichts, sprich mich nicht an, lass mich in Ruhe. So, wow, 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 du warst mit Pastoren zusammen und so kommst du zurück, was ist passiert? Du sollst nicht fragen, okay. Und dann hatte er die halbe Nacht so seine inneren Kämpfe, hat sich gewälzt im Bett, bis dann mitten in der Nacht irgendwann Jesus zu ihm gekommen ist. und ihm gezeigt hat: Du stehst jetzt an einer Weggabelung. Entweder, also ich werde nicht aufhören, dich zu lieben und dir beizustehen und mit dir den Weg zu gehen. Du bist mein Sohn und ich habe dich erwählt und ich gehe mit dir den Weg. Du darfst dir sicher sein in meiner Liebe. Aber du stehst jetzt an einer Weggabelung. Entweder du anerkennst meine Berufung, die ich auf deinen Bruder gelegt habe und den ich erwählt habe für diesen Dienst, und du demütigst dich und du wirst viel Liebe und Freundschaft erleben. Oder du machst dein Herz hart und du wirst einsam und allein bleiben. Und er hat in dieser Nacht eine Entscheidung getroffen, Thomas als seinen Leiter anzunehmen. Und hat das wirklich mit den Tränen in den Augen erzählt. Und das hat in unserer Mitte so eine Atmosphäre freigesetzt, dass wir alle geweint haben. Alles so Leitertypen, aber auf einmal sind wir einfach nur Brüder. Auf einmal weinen wir miteinander und spüren so, das Eis ist gebrochen. Und wir haben angefangen, einander wirklich einfach anzunehmen, weil Gott uns angenommen hat und weil Gott mit jedem persönlich seine Geschichte hat und weil Gott uns so zusammengestellt hat. Und das hat dann Auswirkungen gehabt in die Gemeinschaft von Pastoren und Leitern. Pastoren und Leitungsteams waren da zusammen. Und das war so ein geistlicher Durchbruch, den wir dort erlebt haben. Das war absolut stark. Ich glaube, dass Gott durch diese Geschichte und auch durch sein Wort heute in unsere Mitte hineinspricht. Alexei wusste diese Geschichte nicht. Alexei wusste nicht, dass ich über Liebe, Annahme, Vergebung, Wertschätzung, Einheit, Familie sprechen möchte. Und ist diesem Impuls einfach nachgegangen, die Familie Equator einfach mal in unsere Mitte zu nehmen und sie einfach wertzuschätzen und sie zu segnen, sie mit den Augen Gottes zu sehen und sie einfach auch anzunehmen. Ich glaube, das war einfach wichtig. Ich hätte das jetzt so auch nicht getan. Und das ist einfach nicht von Menschen, sondern es ist, ja, Gott ruft uns, dass wir einander wirklich annehmen. Apostel Johannes, er beschreibt, was die Botschaft von Jesus ist, und sagt in 1. Johannes 1, Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Bei ihm dürfen wir ehrlich und aufrichtig sein. Und dann sagt er hier in Kapitel 3, 1. Johannes, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Das, was hier steht, heißt, wir erkennen, dass wir wiedergeboren sind zu einem neuen Leben, daran, dass wir die Geschwister lieben und wertschätzen. Hier steht nicht, dass wir erkennen, dass wir geboren sind zum neuen Leben, weil wir in Sprachen beten, weil wir Geistesgaben bekommen haben, weil Wunder und Zeichen geschehen, wenn wir für Menschen beten. Das sind alles Dinge, die auch dazugehören. Aber das Wunder der Wiedergeburt erkennen wir daran, dass wir plötzlich Menschen lieben können, die wir vorher nicht geliebt haben, die wir vorher nicht annehmen und nicht akzeptieren konnten. Auf einmal ist da Liebe und Barmherzigkeit, die von Gott kommt und die wir allen Menschen entgegenbringen können. Und das geht so weit, dass wir sogar unsere Feinde lieben können, wie Jesus am Kreuz dann gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Erkennungsmerkmal der Kinder Gottes. Dass wir Liebe in uns haben. Liebe zueinander. Wenn wir so eine Gemeinschaft sein können, zu der wir auch berufen sind, eine Gemeinschaft der Liebe, der Annahme, der Vergebung, eine Gemeinschaft, wo wir als Familie zusammenstehen, dann wird Gott nur so Menschen zu uns schicken, die einsam, die verwundet, die verletzt sind. Und sie werden hier, in dieser Gemeinschaft und in der Liebe Gottes, heile werden. Ich glaube, das ist es, was den Unterschied macht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, hat Jesus gesagt, in Johannes 15, dass ihr Liebe untereinander habt. Wo es nicht darum geht, wer ist größer, wer ist richtiger, wer hat das bessere Programm in der Gemeinde, sondern dass wir in Liebe miteinander verbunden sind. Da fließt Heilung. Annahme ist nichts anderes als Liebe in Aktion. Wenn wir das mal hier weiterlesen, ich fokussiere mich einfach mal auf diesen Abschnitt heute Morgen. 1. Johannes Kapitel 3, Abvers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie wird die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also Liebe in Aktion, das ist Annahme. Wir nehmen einander an, indem wir unsere Augen und unsere Herzen nicht verschließen vor der Not des anderen. Indem wir einander liebevoll zugewandt sind, unterstützen, aufbauen, Gutes wünschen, segnen. Wird das nicht auch ausgenutzt? Natürlich kann das auch ausgenutzt werden. Aber haben wir selbst nicht auch oft Gottes Liebe und Annahme ausgenutzt? Und doch hat er nicht aufgehört, uns zu lieben. Und doch hat er nicht aufgehört, uns zu helfen, uns nahe zu sein, uns auch nachzugehen. So ist Gott zu uns. Er nimmt uns an, wie wir sind. Das ist die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, in seiner Liebe und in seiner Annahme werden wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern wir werden verändert durch seine Liebe, durch seine Annahme, durch seine Vergebung. Amen. Möge Gott uns diese Kraft schenken, diese Liebe geben, diese Agape-Liebe, diese Liebe, die von ihm kommt, die sich einfach verschenken kann und die einfach weitergibt. Dabei geht es nicht darum, dass wir aus Verdammnis und aus schlechtem Gewissen Liebe und gute Werke aus uns rausquetschen, sondern es muss von Gott initiiert sein. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, es ist die Liebe Gottes, die uns drängt, die uns bewegt zu den Menschen hin. Wir können es nicht lassen. Wir müssen das einfach so machen. Gutes tun, die Botschaft weiterzugeben. Und Paulus ermutigt die Korinther und sagt, auch ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Botschafter der Liebe, Botschafter der Annahme, Botschafter der Vergebung. Botschafter der Erlösung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und warum? Nicht, weil wir als Christen das tun müssen, das tun sollten, nicht, weil es unsere Pflicht ist, nicht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern weil die Liebe Gottes uns drängt, weil sie unser Motor ist, weil sie uns bewegt. Amen. Und manchmal kann es auch sein, dass es Liebe ist, und Liebe bedeutet, nicht einfach nur das für den Menschen zu tun, was er gerade verlangt, sondern Gott zu fragen, wie Liebe, wie Zuwendung, wie Annahme, wie Vergebung, wie Hilfe wirklich aussieht aus seiner Sicht in dieser Situation. Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meiner Erfahrung. Da kommt eine Schwester zu mir und sagt, Pastor, ich bin in eine finanzielle Bedrängnis geraten, in Not geraten, aufgrund von gesundheitlichen Schwierigkeiten. Und ich kann meine Miete nicht bezahlen und weiß einfach nicht weiter. Kann die Gemeinde mir nicht helfen und einfach mal 2 Monatsmieten für mich übernehmen? Und ich habe gesagt, nein, das können wir leider nicht tun, aber wir können etwas ganz anderes tun und wir können dir wirklich helfen. Wir brauchen hier Gottes Hilfe, weil wir erstens diese Möglichkeit nicht haben, einfach mal eben dir 2 Monatsmieten zu bezahlen. Zweitens bin ich nicht überzeugt davon, dass das die Hilfe ist, die eine wirkliche Lösung bringt. Aber ich bin bereit, wir sind bereit, mit dir wirklich diesen Weg zu gehen, mit dir zusammen zu beten. Und du bist zurzeit arbeitslos, aber schon soweit gesund, dass du dich bewegen kannst und dass du etwas tun kannst. Du kannst jeden Morgen zu uns kommen. Um 8 Uhr fangen wir an mit einer Andacht. Wir frühstücken dann zusammen. Du erfährst Ermutigung, wirst aufgebaut durch Gebet, durch Gemeinschaft. Wir frühstücken zusammen. Du hast gesagt, du hast nicht mal Geld, dir was zu essen zu kaufen. Hier bist du versorgt, ne? Und wir geben dir auch immer was mit, damit du für den ganzen Tag auch versorgt wirst, von den Lebensmittelspenden, die wir haben und oder die wir auch kaufen. Und du wirst einfach Versorgung erleben. Und während des Tages kannst du dich hier einfach einbringen und bei uns einfach entsprechend deinen Möglichkeiten, deinen Kräften mitarbeiten. Und wir werden zusammen beten und wir werden sehen, wie Gott dich heilt, dich aufrichtet und dich versorgt. Sie ist total enttäuscht weggegangen. Sie fühlte sich überhaupt nicht verstanden. Ja, sie fühlte sich sogar von mir abgelehnt. Und ich wusste, dass das passieren kann und ich habe das auch bewusst riskiert. Weil ich bin keine Marionette und ich darf mich auch nicht manipulieren lassen, sondern ich darf nur das tun, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass es wirklich Hilfe, die von Gott kommt und die nachhaltig auch wirken wird. Diese Frau hat dann ein halbes Jahr lang die Gemeinde nicht mehr besucht und hat Negatives gestreut und geredet, wie der Pastor sie doch abserviert hat. Aber ich habe weiter gebetet. Ich habe immer wieder die ganze Zeit für sie gebetet. Dass Gott ihr die Augen öffnet für die Hilfe, die er ihr geben kann. Er kann sie heilen in ihrer Seele. Er kann ihre Beziehung zu ihrem Mann heilen, weil sie war zu stolz, Hilfe von ihrem Mann anzunehmen, mit dem sie getrennt war. Ne? Er kann sie gesund machen, dass sie wieder arbeiten gehen kann und so weiter. Ein halbes Jahr später stand sie vorne und hat Zeugnis gegeben. Erstmal darüber, wie ich sie abserviert habe. Aber dann darüber, wie gut das war. Denn Gott ist ihr begegnet und Gott hat sie geheilt in ihrer Seele. Gott hat die Beziehung zu ihrem Ehemann, weil sie war einfach aus der Not gedrungen, den Stolz unter die Füße zu kriegen und zu dem Mann zu gehen und die Hilfe auch anzunehmen, die er ihr auch angeboten hat. Und Gott hat sie körperlich auch geheilt und sie konnte wieder arbeiten als Busfahrerin. Ne? Und so hat Gott Heilung gegeben. So ist Liebe von Gott gekommen. Also wenn ich von Liebe, Annahme, Wertschätzung, Vergebung spreche, dann ist es nicht einfach nur so, dass wir aus der Haut fahren sollen oder kriechen sollen und irgendwie aus Schuldgefühlen versuchen sollen, jedem es recht zu machen, weil wir doch Christen sind, weil wir doch helfen müssen. Es ist wichtig, dass wir bewegt sind von Gottes Liebe und dann auch nichts zurückhalten. Wenn Gott sagt, gib, dass wir dann einfach geben. Neulich fuhr ich jemanden besuchen, der krank ist, und da legt Gott mir aufs Herz, ich habe ihm eine Karte geschrieben, und ich dachte, ich besuche ihn und will für ihn beten und ihn segnen, ermutigen. Und Gott legt mir aufs Herz, leg da mal noch 50 Euro rein. So. Gott, du weißt, im Moment sind wir ganz knapp so mit unserem Familienbudget und eigentlich habe ich das gerade nicht. Ich habe es zwar im Portemonnaie, aber vom Budget her habe ich keinen Spielraum. Und ich beginne menschlich zu argumentieren. Und Gott sagt zu mir, habe ich dich jemals im Stich gelassen? Und ich merke, nee, hast du nicht. Und dann ist vor mir so ein Plakat, wo ich fahre, 50 Euro irgendwas. Ne? Ich denke, meine Güte. Gott gebraucht manchmal ein Plakat oder selbst einen Esel, um zu uns zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir den Impulsen nachgehen, die Gott in unser Herz hineingibt. Und dann habe ich die 50 Euro da reingetan und mich richtig gefreut, dass ich das tun darf und dass ich Gott richtig verstanden habe und dass ich nicht einfach das tue. Wir müssen uns immer wieder auch prüfen, tue ich das einfach, weil ich denke, ja, ich sollte jetzt was Gutes tun und irgendwelches ja Schuldgefühl, Pflichtgefühl oder irgendwas, sondern oder ist es ja, Gottes Liebe, die praktisch wird. Ne? Annahme ist Gottes Liebe in Aktion. Und sie kann so vielfältig sein. Darum ist es so wichtig, dass wir unser Herz Gott immer hinhalten und was er euch sagt, das tut. Ja? Die Liebe Gottes, sie drängt uns, sie bewegt uns. Deswegen können wir es nicht lassen. Und wir sind Botschafter der Liebe Gottes. Und in dieser Atmosphäre von Liebe, Annahme, Vergebung, da werden wir heile. Um diese Atmosphäre zu leben, brauchen wir immer wieder Vergebung. Paulus sagt uns das auch im Epheserbrief, hier an einer Stelle. Seid aber, also Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergeben heißt nicht unbedingt, das gut zu heißen, was der andere Verkehrtes getan hat. Nein, vergeben heißt einfach nur, dass ich mich nicht als Richter aufspiele. Ich muss das nicht beurteilen. Es ist nicht meine Sache, darüber zu urteilen. Gott ist Richter über allem. Ich lasse los. Ich spreche Segen zu. Ich empfange Gottes Liebe. Und Gottes Liebe ist so stark, wie ich schon gesagt habe, sie ist mächtig, selbst die Feinde zu lieben. Wir können vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Weil er barmherzig zu uns ist, können auch wir seine Barmherzigkeit annehmen und uns selbst vergeben und dann auch unseren Nächsten vergeben. Gott will uns dahin bringen, dass wir in Liebe, Annahme und Vergebung eine Familie sind, wo Gott so viele verwundete Kinder hinschicken kann. Das sind Kinder, die ihn noch nicht kennen und doch sind sie seine Kinder und seine Geschöpfe. Das sind so viele verwundete und verletzte Menschen. Mir geht es so manchmal so, dass ich durch die Stadt fahre und ich sehe die Hochhäuser und ich sehe die Einfamilienhäuser und dann denke ich immer wieder, das sind so viele Menschen. Also Bielefeld hat 330.000 Einwohner. Paderborn hat 141.000 Einwohner. Das sind so viele Menschen, die sind einsam. Die sind verwundet. Wie viel Streit ist da hinter den Türen der Wohnungen, der Häuser? Wie viel Einsamkeit, wie viel Verzweiflung, wie viel Lieblosigkeit ist da? Und das sind alles Gottes geliebte Kinder. Auch wenn sie ihn als ihren Vater noch nicht angenommen haben. Aber er geht ihnen nach und er will sie in seine Familie schicken, wo sie durch Menschen Liebe, Annahme, Vergebung, Heilung erfahren können. Stellt euch vor, wenn wir so einen Ort der Liebe, der Annahme, Vergebung schaffen können durch unsere Gemeinschaft, wird Gott nicht Menschen zu uns senden? Werden sie nicht gelaufen kommen? Überall, wo Jesus war, entstand so ein Ort der Liebe, der Annahme und Vergebung. Ich möchte einfach mal erinnern an die Begegnung Jesu mit der samaritischen Frau. Da begegnet sie ihm und eigentlich ist sie eine Frau, die tief verwundet, verletzt ist, die sich schämt, die Fehlentscheidungen getroffen hat, die viel Ablehnung erfahren hat, die in der Mittagshitze zum Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen, um bloß nicht von jemandem wieder angesprochen zu werden, dass sie 5 Männer hatte und der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, mit dem ist sie auch nicht in der Ehe, sondern lebt so in wilder Ehe. Und da trifft sie Jesus. Und Jesus spricht sie an und sagt ihr, gib mir zu trinken von dem Wasser, das du aus dem Brunnen schöpfst. Die Frau reagiert verwundet, verletzt und sagt, seit wann reden wir miteinander? Du bist Jude. Die Juden hassen uns doch. Ich erzähle mit eigenen Worten. Wir sind Samariter, ihr lehnt uns doch ab. Und außerdem, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, seit wann reden wir miteinander? Und Jesus sagt, so liebevoll, wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, du würdest mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Und dieses Wasser würde zu einer Quelle in dir werden. Dann müsstest du nicht immer mit einem Eimer kommen, sondern du würdest die Quelle in dir haben. Und die Frau sagt, oh, das ist interessant. Dann gib mir doch dieses Wasser. Und Jesus berührt den wunden Punkt, aber in einer Art und Weise, dass er dieser Frau Würde gibt. Sagt, bring doch deinen Mann, er braucht das auch. Und sie, ich habe keinen Mann. Was sagt Jesus? Du lügst. Nein. Ich weiß. 5 Männer hast du gehabt. Der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Aber er hat sie nicht gemaßregelt, nicht getadelt dafür, sondern er wusste, jetzt sind wir alle wach. Ja? Er wusste, dass das der Punkt in ihrem Leben war, wo sie ein Leck hatte, wo sie sich gesehnt hat nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung, wo sie sich für geschämt hat, aber auch nicht anders konnte. Und Jesus geht nicht drum herum, er berührt schon den wunden Punkt, er spricht das schon an, aber in einer Art und Weise, dass sie sich öffnen kann und sie versteht plötzlich, dass sie es mit einem Mann Gottes zu tun hat. Ich sehe, du bist ein Prophet. Dann sag doch, wie und wo soll man Gott denn anbeten? Unsere Leute sagen, auf diesem Berg, Berg Gerizim, soll Gott angebetet werden. Ihr sagt in Jerusalem. Und Jesus sagt, weder noch, nicht das ist wichtig. Wo und wie? Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir den kennen, den wir anbeten. Und ja, sagt sie, ich weiß, der Messias wird kommen und er wird uns alles verkündigen und er wird uns erlösen und befreien. Und Jesus sagt, hier bin ich. Wisst ihr, dass das die erste Person war, der Jesus sich offenbart hat, dass er der Messias ist? Noch bevor er sich seinen Jüngern offenbart hat, dass er der Messias ist, hat er sich dieser Frau offenbart. Wie anders ist Gott doch? Er hat diese verwundete, verletzte Frau gesehen. Er hat ihre Ehrlichkeit gesehen, trotzdem sie Masken hatte. Und er spricht diesen Punkt an und er sagt, er offenbart sich ihr und sagt, ich bin der Messias. Und sie sieht Jesus und sie kommt zum Glauben. Sie erkennt, Jesus ist der Messias. Woran hat sie das gemerkt? An der Liebe, an der Annahme, an der Vergebung, die er gebracht hat. Gott ist Liebe. Und von Jesus strömte diese Liebe, die Annahme und die Vergebung. Was macht diese Frau? Sie ist so verändert. Sie läuft nach Samaria und sie erzählt allen, dass sie einen Mann getroffen hat. Nicht schon wieder ein Mann, hä? Aber einen ganz anderen Mann. Dieser Mann muss ein Prophet sein, denn er hat ihr alles erzählt, was in ihrem Leben so los ist. Und sie haben gesehen, dass sie sich überhaupt nicht mehr schämt, nicht mehr versteckt. Sie ist befreit von Scham, von Schuld. Und geht doch mal selber hin, lernt ihn mal kennen. Und dann lesen wir, dass das ganze Dorf ist gekommen, um Jesus kennenzulernen. Und dann haben sie ihn eingeladen, nach Samaria zu kommen. Und Samaria hat Erweckung erlebt. Amen. Da kommt Erweckung. Wo Liebe, Annahme und Vergebung ist, wo wir alle Masken fallen lassen, wo wir ehrlich miteinander sind, wo Gottes Gegenwart ist, da kommt Erweckung hin. Amen? Amen. Möge Gott unsere Herzen erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Annahme, mit Vergebung, mit Buße, da wo wir mit Fingern gezeigt haben, da wo wir Performance, Leistung gesucht haben, da wo uns geistliche Leiter und Geschwister nicht gut genug waren, da wo wir mit voller Anklage und Ablehnung waren, möge Gott unsere Herzen füllen mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung, mit Wertschätzung. Und dann sind wir voll von Gottes Liebe. Und dann können wir es nicht lassen. Und wir gehen nach Samaria. In unser Samaria. Wir gehen in die Familie, in die Nachbarschaft, an den Arbeitsplatz. Und wir erzählen überall von Jesus. Wir können es dann nicht mehr zurückhalten. Wisst ihr was? Erweckung beginnt bei uns. Wir sind Träger der Erweckung. Jeder an seinem Ort. Ich beginne neu und tiefer zu begreifen, Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das, was Christus durch mich tun kann, das kann er genauso durch dich und durch dich und durch dich, vielleicht sogar besser an dem Ort, wo du bist und wo du Beziehung hast, als er das durch mich tun könnte. In dieser Woche habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Da kommt am Dienstag eine Schwester zu mir, die bei uns im Family Center mitarbeitet. Sie ist schon Rentnerin, aber sie ist fleißig. Vor einem Jahr ist sie zum Glauben gekommen, in der Einsamkeit und Verzweiflung, nachdem ihr Mann gestorben war und sie niemanden mehr hatte, war da eine Schwester aus der Gemeinde, die gesagt hat, komm doch mal mit, ich zeig dir Familie. Und hat sie in die Gemeinde mitgebracht. Im ersten Gottesdienst, als sie da war, schon in der Lobpreiszeit, war sie so berührt, sie ist gekommen zu Kerstin, meiner Frau. Ich war gerade wahrscheinlich hier oder irgendwo. Und sie fragte, was muss ich tun, um hier dazu zu gehören? Sie spürte diese Atmosphäre schon, nach der sie sich gesehnt hat. Und Kerstin hat gesagt, ja, du bist einfach angenommen, wie du bist. Schön, dass du da bist. Reden wir nach dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst hat Kerstin sie eingeladen, zu uns nach Hause zu kommen, in die Familie. Und noch eine Woche später hat sie sich bekehrt. Und jetzt, am Dienstag, sagt sie zu mir, ich muss mit dir unbedingt reden. Okay, klar, ich habe Zeit für dich. Wir setzen uns zusammen und sagt, da gibt es eine Frau, sie heißt Magitta, glaube ich. Sie ist schon 90 Jahre. Und ich besuche diese Frau im Altenheim, Pflegeheim irgendwo. Und diese Frau hat gesagt, sie muss beichten. Alles mal aussprechen. Aber ich bin doch kein Pastor, ich kann das doch nicht machen. Was soll ich machen? Und mein erster Augenblick, so Gedanke war, ja, ich bin ja Pastor, ich sollte vielleicht da hingehen und mit ihr sprechen und sie zu Jesus führen. Plötzlich sagt der Heilige Geist mir in meinem Herzen, warum vertraust du nicht, dass derselbe Jesus in dieser Frau ist und dass sie das genauso gut tun kann, wie du das kannst? Und das passierte alles, während sie mir erzählt hat von dieser Frau. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Doris? Du hast die Beziehung zu dieser Frau und dir hat sie sich geöffnet. Wie bist du zum Glauben zu Jesus gekommen? Ja, so und so. Ja, erzähl ihr das. Und lad sie ein, auch Jesus kennenzulernen. Und sie kann ruhig vor dir alles erzählen, was ihr Herz bedrückt. Und dann betet ihr zusammen und sie wird ein Kind Gottes und ihr Herz wird frei. Und diese Freude will ich dir nicht nehmen. Ich will das nicht für dich tun. Sondern das ist deine Frucht. Und dein wird auch der Lohn im Himmel sein. Du wirst das schaffen. So, bin schon richtig gespannt. Morgen sehe ich sie wieder im Family Center. Bestimmt hat sie es in dieser Woche getan. Wisst ihr? Die Liebe Gottes bewegt uns und wir müssen nicht erwarten, bis Pastor Ewald, Pastor Samuel oder noch jemand kommt, sondern dass wir mutig sind, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen und für sie zu beten. In der gleichen Woche bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht von einer anderen Schwester, die total aus dem Häuschen ist und die voller Begeisterung erzählt und sagt, da ist eine Frau, für die habe ich schon so lange gebetet. Und jetzt ist sie richtig in der Not und ich habe mit ihr gebetet und dann spüre ich, dass der Heilige Geist mir sagt, lad sie ein, Jesus anzunehmen. Ich habe sie wieder angerufen und ich habe ihr alles erzählt von Jesus und dass Jesus sie liebt und dass sie Jesus annehmen soll. Und sie hat mit mir zusammen gebetet, sie hat Jesus angenommen. Jetzt will ich sie am Sonntag mitbringen. Ich sage, Halleluja. Gut, dass du mit ihr schon das Gebet gesprochen hast und dass du sie zu Jesus geführt hast, dass du nicht darauf gewartet hast, am Sonntag bringe ich dich zum Pastor und er wird mit dir beten und dann wirst du gerettet werden. Der Christus in dir ist derselbe Christus wie der Christus in mir. Seine Liebe bewegt uns zu den Menschen hin. Amen. Lasst uns frei werden in dieser Liebe, Annahme und Vergebung. Und Sonntag, und wenn wir in der Hausgruppe oder zum Gebetstreffen zusammenkommen, dann ist es dafür da, dass wir ermutigt, gestärkt, aufgebaut werden in der Liebe Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Gottesdienst ist dann die ganze Woche, wo wir als Botschafter der Liebe Gottes zu den Menschen gehen. Amen. So einen Ort will Gott schaffen in unserer Gemeinschaft. Aber dann wird es nicht in unserer Gemeinschaft bleiben, sondern dann geht es weiter und hat Strahlkraft in die Gesellschaft hinein. Wir sind doch keine Sekte, die sich Sonntag irgendwie zusammentrifft und versucht irgendwie mit allen Kräften zusammenzuhalten, sondern wir sind eine Kraftquelle hier. Amen. Hier kommen wir werden ermutigt, gestärkt. Das Feld ist nicht der Gottesdienst. Das Feld ist die Welt, hat Jesus gesagt. Amen. Und dann gehen wir raus, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt mit der Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Und wir gehen und wir bringen diesen Ort der Liebe, Annahme, Vergebung mit uns, da wo wir hingehen. So wie Jesus. Wo Jesus war, da war Liebe, Annahme, Vergebung. Da kamen die Sünder. Andere wollten sie schon wegschicken. Jesus hat gesagt, halt, stopp. Lass die Kinder zu mir kommen. Andere wollten sagen, Jesus, weißt du nicht, was für eine Frau das ist, die dir gerade die Füße mit ihren Tränen wischt und mit den Haaren abtrocknet? Was für eine Situation, peinliche Situation muss das sein. Die Leute dachten wahrscheinlich schon, die macht sich an Jesus ran. Diese Prostituierte. Aber Jesus hat in ihr Herz gesehen und hat gesagt, lass sie in Ruhe. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat uns berufen, dass wir losgehen und den Menschen ihre Sünden vergeben. Nicht, weil wir Sünden vergeben können, sondern weil er Sünden vergibt. Amen. Amen. So eine Gemeinschaft. Das ist mein Traum. Das ist, wonach ich mich sehne. Ihr auch? Das ist unsere Vision. Das ist unsere Berufung. Das ist, wofür wir da sind. Amen. Amen. Ich möchte dafür beten. Oh. Halleluja. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass du uns so sehr angenommen hast, dass du dich mit uns identifiziert hast, dass du Mensch geworden bist. Du bist zu uns gekommen, du hast uns angenommen. Du hast uns zu dir gerufen, hast gesagt, komme zu mir. Jeder ist eingeladen und willkommen und angenommen, so wie er ist. Hilf uns auch so eine Gemeinschaft zu sein, zu bilden, wo Liebe, Annahme und Vergebung regieren, wo wir in Einheit zusammenstehen, mit dir und untereinander, wo Verwundete geheilt werden, Sicherheit finden, ehrlich werden, Masken fallen lassen und auf einmal heile werden. Schenk uns so eine Gemeinschaft. Und hilf uns, Jesus, jeder an seinem Ort, da wo du jeden Einzelnen hinstellst, Träger deiner Liebe zu sein, Botschafter deiner Gnade zu sein. Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen, dass die Liebe Gottes uns drängt, dass die Liebe Gottes uns bewegt, dass wir es nicht anders können, als Menschen ganz praktisch deine Liebe zu zeigen. Mit Worten, mit Werken, mit unseren Gebeten, mit allem einfach. Gebrauche uns, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht nur Sonntag irgendwie versucht, alle zusammenzuhalten, sondern eine Gemeinde, die zusammenkommt, um aufgebaut und gestärkt zu werden und dann die ganze Woche Gottesdienst hat, die ganze Woche mit dir unterwegs ist, um Herzen der Menschen zu berühren und Heilung und Wiederherstellung zu bringen, Herr. Erfülle uns, Herr, und vergib uns, da wo wir uns mit nichtigen Dingen beschäftigt haben, da wo wir vielleicht einander kritisiert haben, da wo wir ja unsere Gottesdienste, unsere Unzulänglichkeiten kritisiert haben, da wo wir ja nicht das getan haben, was wir hätten tun sollen. Vergib uns, Jesus, da wo wir uns vielleicht im Kreis gedreht haben. Vergib uns. Erfüll uns mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Jesus, danke, dass du hier bist. Ja. Ja, Jesus, danke für jedes Herz, was du jetzt berührst. Danke für Heilung und Befreiung, die jetzt in unser Leben kommt. Danke, dass du uns neu aufzeigst, was wirklich wichtig ist und worauf es ankommt in deinem Königreich.